zum Thema beziehungsweise zum Land des Sudans, wo nämlich seit einiger Zeit jetzt ein Bürgerkrieg herrscht, über den ihr bestimmt auch schon was gehört habt oder schon mitbekommen habt, wo eben zwei Militärfraktionen miteinander im Krieg sind. Und ich habe sie eingeladen, Saskia Jaschek von der Uni Bayreuth. Sie promoviert mit einer Forschung zur sudanesischen Widerstandsbewegung. Und ja, mit ihr möchte ich eben sprechen über die sudanesische Widerstandsbewegung und was dort gerade passiert und welche Perspektiven da sind trotz dem Bürgerkrieg. Und ich würde vielleicht erstmal einsteigen mit einem ganz kurzen Rückgriff nochmal auf die sudanesische Revolution für alle, die es jetzt nicht gerade so im Kopf haben. Die fand statt ab 2018. Im Dezember 2018 ging es los. Es gab eine längere, sehr lange und beeindruckende Kampagne der zivilen Ungehorsamkeit über 8 Monate, welche am Ende dazu geführt hat, dass der regierende autokratische Präsident Omar al-Bashir gestürzt wurde nach 30 Jahren an der Macht und ein transitionelles Militärrat eingesetzt wurde mit dem Auftrag, in Richtung einer Zivilregierung das Ganze weiterzuentwickeln. Dafür war eine 39-Monate-Phase eingerichtet worden. Es gab dann noch einige Ereignisse in der Zwischenzeit, logischerweise. Aber jetzt vor allem in direkter Vergangenheit ist ein tödlicher Konflikt ausgebrochen zwischen dem sudanesischen Militär unter der Führung von Abdel Fattah al-Burhan gegen die paramilitärischen Rapid Support Forces unter der Leitung von Mohamed Hamdan Dagalo. Ein Konflikt, der jetzt erstmal die zivile Widerstandsbewegung sozusagen nicht direkt tangiert in der Form von, sie sind keine der beteiligten Kräfte, aber natürlich insofern auch tangiert, weil es ja genau die Forderung war, eine Zivilregierung einzusetzen und jetzt stattdessen Militärs um die Macht kämpfen. Das vielleicht so als kleiner inhaltlicher Einstieg, dass wir nicht von ganz von vorne anfangen müssen. Mich würde ein bisschen jetzt interessieren, diese Widerstandsbewegung, die diese Revolution ja auch mit maßgeblich mitgetragen hat, beziehungsweise der zentrale Faktor war und woraus auch Widerstandskomitees entstanden sind. Vor dem Ausbruch der aktuellen Kämpfe, wo standen die eigentlich? Was hatten sie da eigentlich konkret erreicht?
Also was sie auf jeden Fall erreicht haben, ist, dass der Widerstand über dieses Jahr oder über, ja schon über ein Jahr so stark aufrechterhalten wurde, dass diese Putschisten es nicht geschafft haben, eine Regierung zu bilden. Und das mag auch Grund sein, warum es jetzt eben zu diesem Krieg kam, der eigentlich so ein, ja, der quasi eigentlich so die Klimax der Konterrevolution ist. Also es gab ja dann 2019 schon mal so ein Machtteilungsabkommen zwischen ZivilistInnen und den Putschisten. Und das sollte jetzt eben in einem erneuten Machtteilungsabkommen wiederkommen. Und da hatte sich halt die Widerstandsbewegung dagegen gestellt. Genau, weil die das alles schon mal kannten. Die wussten, sie sind schon einmal irgendwie betrogen worden durch diesen Putsch. Und da haben sie sich ganz klar dagegen gestellt. Also sie hatten eigentlich schon die ganze Zeit genau diese Forderung. Sie wollten, dass die RSF, die Rapid Support Forces, aufgelöst werden als paramilitärische Einheit. Sie wollten außerdem, dass das Militär neu strukturiert wird, weil sowohl RSF als auch SAF, also das Militär, weite Teile der Wirtschaft regieren. Und sie wollten eben, dass sie das aufgeben und dass sie wirklich nur die Aufgabe, die sie im Militär sehen, nämlich ihr Land zu beschützen, eigentlich dieser Aufgabe nachkommen. Zuletzt war dann eben, sollte es eben dieses erneute Machtteilungsabkommen geben, was für keine der Seiten wirklich zufriedenstellend war und es deswegen so ein bisschen, ja, sich festgefahren hatte.
Gleichzeitig haben ja aber auch die Widerstandskomitees so eine Art irgendwie Nachbarschaftsorganisation gebildet und auch eigene Strukturen aufgebaut. Wie hat sich da das Verhalten zum bestehenden Regime, wie ausgeprägt waren die? Also welchen Organisationsgrad muss man sich da vorstellen zum Beginn jetzt der aktuellen Kämpfe?
Also die Widerstandskomitees, die haben sich so institutionalisiert im Zuge der Revolution, haben natürlich ihre Wurzeln auch schon davor. Das sind Basisorganisationen, die mittlerweile wirklich im ganzen Land bestehen. Also es gibt, glaube ich, über 5000 verschiedene Widerstandskomitees. Die haben ihren Ursprung in den jeweiligen Nachbarinnenschaften, sind demnach auch eher urbane Phänomene. Aber dadurch, dass sie sich eben durch das ganze Land ziehen, was es vorher in Sudan eigentlich nicht gab, also gerade im islamistischen Regime war es eine sehr starke Zentrum-Peripherie-Struktur der Regierung, sind sie eigentlich landesweit auch sehr gut vernetzt. Und sie fangen dann eben an und sind in ihren jeweiligen Nachbarschaften, wo man sagen muss, in Sudan ist es natürlich in der Regel sehr eng. Also die Familien wohnen schon sehr lange da, die Menschen kennen sich. Da besteht ein Vertrauensverhältnis, was auch notwendig natürlich ist in diesem Kontext, um sich politisch zu engagieren. Und dann gibt es quasi für die jeweiligen größeren Stadtviertel gibt es dann so Organisationsgremien oder Koordinationskörper und die dann wiederum auf die nächste Ebene gehen. Da gibt es dann eine Stadtkoordination und so weiter. Und die koordinieren dann immer miteinander, sind aber in dem, was sie auch in diesen Nachbarschaften machen, losgelöst. Also sie verfolgen eigentlich so dieses Ziel der direkten Demokratie. Und dann gibt es natürlich total unterschiedliche Ausformungen. Also je nachdem, wie die Nachbarschaft läuft. Und manche haben das sehr strukturiert gemacht. Und da gibt es dann auch quasi so eine Mitgliedschaft. Und bei anderen, da war das dann eher so, naja, wir kennen uns eh alle. Und dann wird das eher so informal, läuft dann auch Entscheidungsfindung ab.
Das heißt, so können wir uns das jetzt erstmal vorstellen. Jetzt ist seit 3 Monaten tatsächlich ein Bürgerkrieg im Sudan am Laufen zwischen diesen Militärfraktionen. Wie haben diese Widerstandskomitees auf diese Situation reagiert, beziehungsweise auch in welcher Form sind sie davon direkt betroffen? Also sind sie auch teilweise Ziel der Angriffe von den jeweiligen Fraktionen oder läuft es tatsächlich eher als Machtkampf nebenher? Also jenseits davon natürlich, dass man logischerweise, wenn irgendwie geschossen wird in der eigenen Stadt, so betroffen ist.
Die Widerstandskomitees sind, oder die Widerstandsbewegung an sich, das sind ja nicht nur die Komitees, da sind natürlich auch noch viele andere Initiativen und Organisationen, aber die Komitees sind halt eben so ein sehr großer Körper der ganzen Bewegung. Die sind leider sogar sehr direkt betroffen. Dadurch, dass sie eben immer Widerstand geleistet haben und sich auch schon immer gegen Militär und die Paramilizen gestellt haben, wird natürlich dieser Krieg jetzt auch unter anderem dazu verwendet, diese zu attackieren. Also es gibt viele Berichte davon, dass Mitglieder der Komitees verfolgt werden, verhaftet werden. Einige sind sogar schon relativ lange in Haft. Es gibt auch Berichte darüber, dass manche gezielt getötet worden sind. Und das ist natürlich, sie sind natürlich doppelt dem Ganzen ausgesetzt, weil sie auch jetzt gerade sehr aktiv sind. Also sie haben dieses ganze Netzwerk, was sie vorher eh schon hatten, um Widerstand zu leisten. Das ist eigentlich jetzt umgewandelt worden in so ein Krisenreaktionsnetzwerk. Also sie schützen die BürgerInnen, sie halten aber auch, also sie evakuieren, sie halten aber auch das Gemeinschaftsleben so ein bisschen aufrecht im Krieg. Also da sind natürlich viele Menschen geflüchtet, aber es sind ja auch immer noch sehr, sehr viele vor Ort. Und das machen sie zum Beispiel, indem sie dezentrale Märkte organisieren, in denen durch den Verteilungsraum Nahrungsmittel verteilt werden. Sie haben auch kleine Lager für Geflüchtete oder Frauenräume in den bestimmten Gebieten eingerichtet. Es gibt ein Statistik- und ein Büro- und ein Medienteam, in dem sie versuchen, alles zu monitoren, was eigentlich vor Ort passiert und auch Gräueltaten, so gut es geht, aufzunehmen für nach dem Krieg und ob es vielleicht dann irgendwann Gerechtigkeit gibt. Aber was sie vor allem machen und was sie auch viel auf die Straße bringt, ist, dass sie mittlerweile auch landesweit die so ein System, die haben die Emergency Response Rooms heißen die. Also sie koordinieren mit den noch verbliebenen Krankenhäusern vor Ort und halten eigentlich so eine Notversorgung aufrecht. Also sie sammeln Verwundete von den Straßen, sie versuchen das verbliebene Material irgendwie an die Krankenhäuser zu verteilen. Es gibt auch so Notzelte, in denen Erste Hilfe geleistet wird. ZivilistInnen werden als MultiplikatorInnen ausgebildet, um Erste Hilfe zu leisten. Und mittlerweile sind ja auch internationale Hilfsorganisationen da und unterstützen das. Das war aber sehr lange gar nicht der Fall. Also die haben das auch ganz lange alleine gemacht und nur von den Netzwerken und Ressourcen, die sie eigentlich eh schon hatten und die sie über die Jahre im Widerstand aufgebaut haben. Und das ist natürlich einerseits total faszinierend und diese gegenseitige Hilfe, die da stattfindet. Andererseits sind sie dann natürlich der Gewalt und Angriffen auch besonders ausgesetzt.
Ich fand gerade ganz spannend auch zu hören, dass sie auch trotzdem noch auf die Straße gehen. Wie sieht es denn konkret aus, irgendwie einen Protest auf die Straße zu tragen mitten in einem Bürgerkrieg und gleichzeitig auch dann die Frage hinter, was ist eigentlich die Forderung, die man in so einer Situation stellt oder ja auf die Straße trägt, so jenseits jetzt von Ende aller Kriegshandlungen sofort, was irgendwie so soweit der logische Schritt wäre?
Also mit auf die Straße gehen meinte ich jetzt konkret natürlich erstmal auf der Straße sein, um Verwundete zu versorgen oder um ja Nahrungsmittel zu besorgen. Es gibt auch Demonstrationen, die sind aber dann eher in den Städten und Gebieten, wo gerade nicht gekämpft wird. Da gibt es weiterhin friedlichen Protest, Leute gehen auf die Straße. Es gab sofort so eine Kampagne La Lahab, also Nein zum Krieg. Die ist sofort ins Leben gerufen worden, als dieser Krieg ausgebrochen worden ist. Die wird auch viel in den sozialen Medien geteilt. Ja, also diese Forderung eigentlich erstmal konkret ist jetzt, dieser Krieg soll aufhören. Wir unterstützen keine der beiden Parteien. Ja, das sind eigentlich so die Hauptforderungen. Es gibt auch weiterhin natürlich Methoden, die auch schon in dem Widerstand verwendet wurden, also sowas wie Straßengesänge oder ganz viel auch mit an die Wand sprayen, wo dann irgendwelche Slogans oder so in den Stadtmauern verteilt werden.
Gibt es auch einen ganz konkreten Vorschlag oder auch Appell bzw. Richtung, wie Sie sich vorstellen, dass dieser Krieg beendet wird? Also auch vielleicht mit Bezug auf eben solidarischen Bewegungen aus den Nachbarländern, aber auch in Richtung internationaler Gemeinschaft, wie die da eben Druck ausüben können? Also was ist jetzt der Weg vorwärts sozusagen, den es zu unterstützen gilt laut eben der Widerstandsbewegung?
Also es gibt natürlich keinen 1A-Weg daraus, sonst wären sie nicht in dieser Situation. Also was auf jeden Fall eine Forderung ist, ist, dass auch international die internationale Staatengemeinschaft sich ganz klar gegen beide Parteien stellt. Also auch so geopolitisch haben ja beide der beiden Kriegsparteien schon viel Unterstützung auch aus dem Ausland. Und dadurch, dass sie eben die Wirtschaft kontrollieren, haben sie natürlich auch große finanzielle Mittel. Und eigentlich ist so die Forderung, erstmal das auszutrocknen. Und dass da wirklich konsequent sich auch die Staaten zusammenschließen und sagen, okay, nicht nur wir alleine hängen jetzt, also UK hat jetzt, glaube ich, Sanktionen erhangen, aber dass auch gesagt wird, okay, wir versuchen hier irgendwie miteinander zu kooperieren und wirklich es zu schaffen, dass da quasi der Geldhahn zugedreht wird und auch zum Beispiel keine Waffen mehr geliefert werden und so. Jetzt konkret zwischen diesen beiden Parteien zu vermitteln, da gab es ja Ansätze, die sind sehr eindeutig gescheitert, muss man sagen. Da ist jetzt, glauben gerade eher weniger Menschen dran, dass das noch funktioniert.
Was ja auch suggeriert, dass momentan beide bewaffneten Parteien der Meinung sind, dass die Kämpfe irgendwie zielführender sind, als irgendwelche Verhandlungen einzugehen.
Ja, also auch nochmal ein sehr großes Thema, aber ich meine, gerade vor allem mit den Entwicklungen jetzt, wo wir ja in Deutschland auch irgendwie wieder relativ wenig von vernehmen, ist seitdem die Kämpfe auch sich so stark wieder auf die Region Darfur verlagert haben, raus aus der Hauptstadt, wo wir dann irgendwie auch eine ganz gute Medienabdeckung hatten, muss man sagen, also das, was jetzt gerade passiert, das ist dem Genozid 2004 schon in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich. Also wir haben ganze Städte, die einfach nicht mehr existieren und wir können auch keine Todeszahlen mehr benennen. Also da ist auf jeden Fall, findet da eine ethnische Säuberung statt und das hat halt ein Maß angenommen, was gerade für ZivilistInnen einfach, ja, es geht eigentlich in erster Linie nur noch darum zu überleben. Und ich glaube, in dem Moment heißt für die Widerstandsbewegung Widerstand leisten, da zu bleiben und eben zu unterstützen und genau einfach das Leben irgendwie versuchen aufrechtzuerhalten.